Ich freue mich, so viele bekannte Gesichter zu sehen. Nicht nur aus unserer Gemeinde in Essen-West, sondern eben auch aus den anderen Gemeinden. Und viele habe ich schon eine längere Zeit nicht gesehen. Aber ich freue mich, und es ist schön, wenn man sich begrüßt und das Empfinden rüberkommt. Ich freue mich, dich zu sehen. Wie geht es dir? Und Wie geht es denn dir? Das ist eine sehr schöne Sache und das zeigt, wie bereichernd gute Gemeinschaft ist, die wir brauchen und die uns Gott in seiner Gemeinde immer wieder anbietet und für die wir sorgen müssen, dass auch diese Gemeinschaft möglich ist. Der Anstoß zu diesem Thema ist so gekommen, also es geht ja heute um das Kreuz, dass wir in unserem kleinen Arbeitskreis, den wir vom Christlichen Begegnungszentrum haben, uns über Nachrichten unterhalten haben, die erzählen oder berichten, dass Menschen, christengläubige Menschen mit hohem Ansehen, das sie gehabt haben, mit zum Teil millionenfachen Publikum es über das Internet verbreiten, dass sie keine Gläubigen mehr sind, keine Christen mehr sind, dass sie nicht mehr glauben können. Oder dass sie sagen, ich bin mir nicht sicher, dass ich sagen kann, dass das Christentum das Richtige ist. Wir wissen nicht, wie Menschen dahin kommen, aber sie kommen eben dahin und es gibt Entwicklungen. Und dadurch, dass sie sehr bekannte Leute waren, haben sie das natürlich auch ehrlicherweise den anderen gesagt, ich bin das nicht mehr, was ich jahrelang verkündigt habe. Aber das war nicht der alleinige Grund, darüber nachzudenken und vielleicht über das Kreuz mal einen Vortrag zu halten. Es ging auch noch um einen fast wichtigeren Grund, dass innerhalb unserer Bundesgemeinschaften, auch des evangelikalen Christentums, die Frage nach der Bedeutung des Kreuzes Jesu und seines Todes diskutiert wird, bis eben hin zu der ganz klaren Entscheidung, der Tod Jesu am Kreuz hat keine Sühnekraft. Und diese Diskussionen finden auch in unserem Bund statt, meistens auf einer höheren theologischen Ebene. Aber ich möchte das von dieser theologischen Ebene auf die Gemeindeebene herunterbringen, auf unsere Ebene. Und ich möchte auch gar nicht Stellung nehmen zu dem, was im Bund diskutiert wird zurzeit, weil das in Händen anderer Leute ist, sondern mir geht es einfach um die Sache mit dem Kreuz, die schon immer da war. Es gab immer schon Diskussionen zum Thema Kreuz. Auch als ich vor 65 Jahren am theologischen Seminar in Hamburg war, das ist nicht von unseren Dozenten gelehrt worden, die kritische Theologie überhaupt nicht. Aber durch die Literatur sind wir da herangekommen. Wer sich in der Literatur auskennt, merkt, das ist eine ganz lange Geschichte und sie wird nur immer wieder neu entfacht durch neue Diskussionen. Darum war mein Anliegen, über die Bedeutung des Kreuzes etwas zu sagen, weil auch in unserem persönlichen Leben Entwicklungen stattfinden können, wo der Bezug zum Kreuz weniger wird. Weil wir uns auch schon so sehr daran gewöhnt haben, an das Kreuz und die Botschaft vom Kreuz. Aber in der Botschaft vom Kreuz liegt eine Gotteskraft. Und wenn das immer weniger Bedeutung in meinem Leben hat, nimmt auch die Gotteskraft ab und es wird einfach weniger. Mein Anliegen ist es also, uns da ein Stückchen hineinzunehmen in diese Überlegungen, diese Gedanken, die einfach da sind, weil es ja auch passieren kann, dass wir selber mal davon betroffen sein können. Die Beschäftigung mit diesem Thema hatte bei mir dazu geführt, dass ich natürlich auch sehr viel Informationen und Artikel aus dem Internet gelesen habe, weil ich nicht so viele Bücher habe und auch mir jetzt nicht neue große Bücher besorgen wollte. Und da war für mich interessant, als ich nur mal unter die Suchfrage angegeben habe, wie viele Artikel es gibt zum Kreuz Christi, dann war ich erstaunt, dass ich eine Zahl bekam von 58 Millionen 200.000. Und ich habe einige davon gelesen, aber nicht alle. Das könnt ihr euch ja vorstellen, nicht? Ja. Ja, aber was man liest, ich habe das, die Menschen gelesen, die die Liebe Gottes zum Ausdruck bringen am Kreuz, und ich habe genau die anderen Dinge auch gelesen, und ich will uns aber auch ein bisschen damit hineinnehmen, was wird denn eigentlich so an Vorwurf oder an Kritik angebracht, wenn es um das Kreuz Jesu Christi geht. Und ich habe zunächst mal alle die Sachen, die ich gelesen habe, mal in einen Satz zusammengefasst, der dann heißt, der Glaube, ist das jetzt da? Können wir mal die einschicken, die Folie, Kreuzfeuerfolie, ja, genau, das ist es jetzt. Der Gedanke ist also die Zusammenfassung, der Glaube, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, ist als eine Illusion zu betrachten und muss aufgegeben werden. Gott braucht dieses Opfer nicht, um Sünden zu vergeben. Das wird gesagt. Und das wird von Theologen gesagt. Ich möchte mal an einigen Beispielen zeigen, wie das in der Praxis aussieht. Also eine kleine Auswahl davon. Ja, genau. Vor einigen Jahren sagte ein Propst dazu in einer Predigt am Karfreitag in einer Hamburger Kirchengemeinde: Der Tod Jesu war nicht notwendig, damit Gott sich mit uns versöhnt und uns vergibt. Und ein Superintendant aus dem Rheinland verkündigte in einer Rundfunkandacht gleich vor Millionen von Hörern: Ich glaube nicht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Und das hat natürlich viel Staub in seiner Gemeinde aufgewirbelt. Und es hat da viele Gespräche gegeben, aber er stand mit seiner Meinung nicht alleine. Aus seiner Gemeinde kamen Mitglieder zu ihm, die sagten, weil sie zum Kirchenchor gehörten und der Kirchenchor gerade diese Johannespassion von Johann Bach studierte oder probte, dass sie sagten, das können wir nicht singen, das glaube ich nicht. Und in Basel hat eine Theologin einen Vortrag gehalten unter dem Titel Das Kreuz mit dem Kreuz. Ja. Und da werden Forderungen aufgestellt, die etwa so lauten: Die Rede vom Opfertod Jesu als von Gott gewollter Heilstat um der Erlösung von der Sünde willen ist aufzugeben. Die christliche Kreuzestheologie zeichnet nämlich einen Gott, der ein Opfer braucht, um sich zu versöhnen zu lassen, der Leiden oder die Opferung seines eigenen Sohnes als Strafe für unsere Sünden verhängt. Und dann weiter: Viele christliche Frauen, auch Nicht-Theologinnen, teilen diese Kritik. So stellte eine Teilnehmerin an einer Tagung zum Kreuz die Frage: Wie soll ich meinem Kind erklären, was ich selbst als Mutter kaum akzeptieren kann, nämlich, dass ein Vater seinen Sohn zur Schlachtbank führt? Was ist das für ein Gott? Und eine andere fügte hinzu: Für mich das Blutvergießen? So schlimm soll ich sein, dass ein Mensch geopfert werden muss für mich? Hätte es denn keine andere Möglichkeit gegeben, die Welt zu erlösen? Und es gibt noch andere Stimmen, jetzt nicht mehr aus diesem Vortrag, der da in Basel war, sondern aus anderen Texten. Da heißt es: Jesu Tod an sich ist sinnlos. Erlösend ist nicht der Tod am Kreuz, erlösend ist allein die Liebe Gottes. Und hier möchte ich mal eine Anmerkung machen. Was ist denn die Liebe Gottes? Ist die Liebe Gottes so, weil Gott Liebe ist, dass er die Liebe Gottes herunterregnen lässt auf diese Erde, überall, dann wäre jetzt wirklich Trockenzeit. Was ist die Liebe Gottes? Die Bibel sagt, die Liebe ist erschienen. Und die Liebe Gottes ist Jesus. Jesus ist als Liebe Gottes, als die Liebe Gottes in die Welt gekommen. Und wo Jesus ist, da ist die Liebe Gottes. Und wenn hier gesagt wird, allein ist die Liebe Gottes erlösend, dann frage ich mich, was meint der Betreffende mit der Liebe Gottes? Die Sühneopfertheologie führe zu einem sehr problematischen Gottesbild von einem gewalttätigen Gott, der Blut sehen will, um seinen Zorn stillen zu können. Man könne einen Gott nicht nachvollziehen, der seinen Sohn zu Tode quält, um die Menschen zu erretten. Das ist Fakt, das wird ständig erzählt. Und wir waren als Freikirchen meistens davon verschont, aber irgendwie klopft das auch an unsere Türen. Und es ist wichtig, dass wir Menschen sind und sagen, bekennen wir uns zu Jesus, unserem Erlöser, der sein Leben für uns in den Tod gegeben hat. Wenn wir solche Informationen hören, denke ich, das ist nicht, niemand kann es verhindern, dass sowas immer wieder gesagt wird. Das war schon immer so und das wird auch so sein, dass solche Dinge gesagt werden. Wir können das als Gläubige nicht verhindern oder aufhalten, aber wir können als Gläubige uns zu Jesus bekennen. Und wir können das, was er uns mit seiner Erlösung gegeben hat, ausleben. Es geht nicht um die Frage, wer die besseren Argumente hat. Und es geht bei solchen Streit immer um Argumente, die ausgetauscht werden, sondern es geht darum, wie das Leben, das Gott uns in Jesus gegeben hat, in unserem Leben wirksam werden kann und sich entfalten kann, damit es ein Leben ist, das Frucht hervorbringt. Also ich möchte viel stärker dann heute der Frage nachgehen, warum ist der Tod Jesu, der Sühnetod Jesu, wie man ihn nennt, oder auch besser gesagt noch der Stellvertreter-Tod Jesu, für uns so wichtig und was bedeutet er und was hat Gott uns mit dem Tod Jesu an Heil gegeben, das uns innerlich reich macht und auch zu Menschen macht, die ein neues Leben durch Christus führen können. Ich habe einen Satz mitgebracht von einem bekannten Pastor, der schon seit Jahren nicht mehr lebt, aber dem ich persönlich viel verdanke, als er viele Bücher noch veröffentlicht hatte. Er war Missionar in Indien und hat viele Jahre dort gelebt und gearbeitet und ist auch bekannt geworden durch viele Bücher, auch die in Deutsch übersetzt sind. Und von ihm habe ich diesen Satz mitgebracht: Das Kreuz ist der Preis, den Gott zahlt, um trotz unserer Sünden zu uns zu kommen. Und wir werden von Menschen auch hören heute Abend, die auch durch Krisen in ihrem Leben gegangen sind und die dadurch, dass sie wieder zur Bibel zurückgefunden haben, ein Fundament in ihrem Leben gefunden haben, das sie sehr reich gemacht hat. Ich frage manchmal, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen und ich weiß das auch aus meinem eigenen Leben, wie wichtig sie ist, um Antworten zu bekommen, wie manchmal das Bibellesen mühevoll sein kann. Und es gibt etwas, was ich eine enorme Hilfe empfunden habe, wenn man wirklich mit Fragen in die Bibel hineingeht und liest, bekommt man Antworten. Es gibt ja den schönen Satz von Karl Barth, dem berühmten Theologen, der über die Bibel, der hat sich ja zur Bibel bekehrt, nicht? Der kam ja auch aus einer liberalen theologischen Linie und als er dann wieder richtig zum Glauben gekommen ist durch das Lesen der Bibel, hat er einen sehr schönen Satz gesagt, den kann man sich merken, dass er sagt, wir werden nur so viel in der Bibel finden, wie wir darin suchen. Wenn wir Großes und Göttliches suchen, werden wir Großes und Göttliches finden. Wenn wir Historisches in der Bibel suchen und dann werden wir das auch finden. Wenn wir nichts in der Bibel suchen, werden wir auch nichts finden. Und ich denke, das ist auch eine Hilfe für uns, wenn wir sagen, ich habe Schwierigkeiten mit der Bibel, wie kann ich darin lesen, etwas finden, dass wir sagen, was suchen wir denn in der Bibel? Wer Jesus sucht, wer über das Kreuz Dinge suchen will, wird sie auch in der Bibel finden. Aber jetzt möchte ich erstmal etwas machen und uns auf eine Frau hinweisen, die den Wunsch gehabt hat, das Kreuz groß zu machen. Und sie ist keine Theologin, sie ist Medizinerin und sie hat sich zur Aufgabe gemacht, die Liebe Gottes im Kreuz Jesu den Menschen nahezubringen und zu zeigen. Also eine ganz ungewöhnliche Geschichte von dieser Frau. Sie hat einen Artikel verfasst über die Wissenschaft von der Kreuzigung. Und ihr Name ist Charlene Schreier. Sie ist außerordentliche Professorin an der Universität in Kalifornien. Und sie hat eine umfangreiche Forschungsarbeit über die Kreuzigung gemacht. Und jetzt hält sich seit über 20 Jahren in der Osterwoche immer einen Vortrag über die Wissenschaft von der Kreuzigung. Das macht sie jetzt schon 23 Jahre. Und in einem Interview hat sie Folgendes gesagt: Manchmal denke ich, dass wir in unserem Verständnis sehr gefühllos werden können. Wir schauen uns vielleicht ein Kruzifix oder einige Bilder von der Kreuzigung an. Und weil wir damit so vertraut sind, neigen wir dazu, ihre Bedeutung nicht wirklich zu erfassen. Oder wir nehmen am Ende des Gottesdienstes die Kommunion, gehen dann weg und denken nicht wirklich darüber nach, was es bedeutet. Mir ermöglicht es, beruhigt zu sein, Hoffnung zu haben, mich über Gottes Liebe zu mir und meiner Bestimmung ermutigt zu fühlen, für die er mich geschaffen hat. Nun hat sie auch die berufliche Qualifikation als humane Physiologin mitgebracht für ihre wissenschaftliche Forschungsarbeit. Und das betrifft alle Bereiche im menschlichen Körper, die sich mit Abläufen und Funktionen im Organismus, mit Erkrankungen des Nervensystems, der Muskulatur und den Funktionen der Drüsen befassen. Und das alles spielt in der Passionsgeschichte bei Jesus eine Rolle. Und sie hat jetzt alle Bibelstellen genommen, die von diesem Passionsgeschehen berichten, wo immer so zentrale Aussagen gemacht werden. Und untersucht sie als Physiologin, was wird da berichtet und was hat Jesus erlebt und durchgemacht. Und das hat sie fasziniert und tief bewegt. Und sie schreibt dann auch in ihren Schilderungen, zeigt sie, wie diese ganze Passion, die Jesus erlebt hat, was das mit seinem Körper gemacht hat. Und sie schreibt zum Beispiel auch, was das für die Blutzirkulation bedeutet hat, für das Blut selbst, für die Lunge, für die Nerven, für die Nieren, für die Sauerstoffzufuhr und den Prozess, den der Kreuzige mit Ersticken am Schluss durchmacht und mit Herzversagen oder Herzinfarkt. Und sie sagt, Jesus ist wahrscheinlich an einem Herzinfarkt gestorben, weil er früher verstorben ist, als die Soldaten angenommen haben. Und in diesem Vortrag schildert sie das wirklich. Ich habe das jetzt nicht hier gemacht, weil das also einmal zeitaufwendig wäre und auch vielleicht ein bisschen dem einen oder anderen sehr unter die Haut gehen würde. Aber sie schreibt dann in ihrem Schlusszitat: Während diese unerträglichen Tatsachen einen brutalen Mord darstellen, unterstreicht die Tiefe des Schmerzes Christi das wahre Ausmaß der Liebe Gottes zu seiner Schöpfung. Jesus hätte das verhindern können. Wir werden nachher noch eine Bibelstelle lesen, wo das erwähnt wird. Er hätte das verhindern können, aber hat es nicht gemacht. Und das, was er erlitten hat, was er durchgemacht hat, stellvertretend gemacht für alle Menschen. Und dann sagt sie, das Lehren der Kreuzigung Christi durch die Physiologie ist eine ständige Erinnerung an die großartige Demonstration der Liebe Gottes zur Menschheit, die an diesem Tage auf Golgatha zum Ausdruck kam. Diese Lektion ermöglicht es mir, mit dankbarem Herzen an der Kommunion, der Erinnerung an sein Opfer, teilzunehmen. Ich bin jedes Mal aufs Neue von der verblüffenden Erkenntnis beeindruckt, dass Jesus als Mensch aus Fleisch und Blut jede Spur dieser Hinrichtung zu spüren bekam. Welche größere Liebe als diese kann ein Mann für seine Freunde haben? Das ist ihr Motiv. Die Liebe Gottes, die Liebe in Jesus am Kreuz deutlich zu machen. Eine völlig andere Einstellung als die, von denen wir vorhin gehört haben, was diese Kritik angeht. Jetzt möchte ich noch auf einen anderen anzusprechen kommen, der auch das Kreuz in besonderer Weise, es gibt ja so viele, ich habe jetzt mich nur auf einen noch, ja, so viele, die, das ist einfach großartig. Und zwar Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer hat viele Essays, kurze Artikel und Bücher geschrieben, wo gerade immer Jesus im Mittelpunkt steht und wo es besonders eben auch um sein Opfer geht, das er gebracht hat. Ich habe einen kurzen Artikel mir da herausgesucht, der hat die Überschrift Die gekreuzigte Wahrheit. Und weil er etwas länger ist, werden wir ihn nicht ganz auf der Folie sehen, sondern nur die Einleitung zu diesem Artikel. Ich will ihn uns mal vorlesen, er ist auch nicht zu lang, aber dass wir mal hören, wie dieser Mann über das Kreuz denkt. Da heißt es: Gott ist die Wahrheit und kein anderer. Das ist schon mal eine Aussage, nicht? Gott ist die Wahrheit und kein anderer. Und wir fürchten uns vor ihm, dass er uns plötzlich ins Licht der Wahrheit stellt und uns in unserer Lügenhaftigkeit entlarvt. Wir wehren uns gegen die Behauptung, es sei nicht nur viel Lüge um uns herum und in uns, sondern wir selbst seien die Erzlügner. Und wir müssen uns dagegen wehren, solange bis etwas ganz Unerwartetes uns begegnet. Nämlich so lange, bis Gott selbst als die Wahrheit uns begegnet und nun selbst tut, was wir nicht tun können, nämlich uns die Wahrheit vor sich stellt. Und nun geschieht etwas, über das wir keine Macht mehr haben. Nun geschieht die Wahrheit, sie tritt uns entgegen in seltsamer Gestalt, nicht in strahlender, unnahbarer Herrlichkeit und leuchtender Herz, bezwingender Klarheit, sondern als die gekreuzigte Wahrheit, als der gekreuzigte Christus, Und die Wahrheit redet zu uns, sie fragt uns, wer hat mich die Wahrheit gekreuzigt? Und sie antwortet schon im selben Augenblick, sieh her, das hast du getan. Du hast die Wahrheit Gottes über dich gehasst, du hast sie gekreuzigt und du hast deine eigene Wahrheit aufgerichtet. Du hast gemeint, du wüsstest die Wahrheit, du besäßest sie, du könntest die Menschheit mit der Wahrheit beglücken und du hast dich dadurch zum Gott gemacht. Du hast Gott seine Wahrheit geraubt und sie wurde in der Ferne zu Gottes Lüge. Dietrich Bonhoeffer kam aus der kritischen Ecke. Er war liberaler Theologe. Das, was ich anfangs an negativen Dingen gelesen habe, das hätte er damals, als er jung war, genau so sagen können. Und dann hat er eine Wandlung durchgemacht auf der Suche nach Gott. Er war Theologe, predigte, aber er wusste eigentlich nicht, wer Gott ist. Und das hat ihn sehr, sehr verunsichert und mit seinem ganzen Leben eine tiefe Krise geführt. Und ich will das nochmal sagen, was er auch durchscheinen lässt, was da in seinem Leben passiert ist. Er schrieb einmal an einen Freund, ich bin jetzt Studentenpfarrer an der Technischen Hochschule. Wie soll man diesen Menschen solche Dinge predigen? Wer glaubt denn das noch? Die Unsichtbarkeit macht uns kaputt. Wenn wir es nicht in unserem persönlichen Leben sehen können, dass Christus da war, dann wollen wir es wenigstens in Indien sehen. Aber diese wahnwitzige, dauernde, dieses Zurückgeworfenwerden auf den unsichtbaren Gott selbst, das kann doch kein Mensch mehr aushalten. In seiner persönlichen Glaubenslebenskrise predigt er einmal über den Vers aus 2. Chroniker 20, Vers 12. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sehen nach dir. Und einige Tage danach, nach seiner Predigt, schrieb er an einen Freund, mir spitzt sich das Problem immer schärfer und unerträglicher zu. Neulich habe ich über 2. Chroniker 20,12 gepredigt, da habe ich meine ganze Verzweiflung mal abgeladen, aber weiter bin ich deswegen auch nicht gekommen. Das ist die Krise, nicht, die er hat. Dann schreibt er weiter, dann kam etwas anderes, etwas, was mein Leben bis heute verändert hat und herumgeworfen hat. Ich kam zum ersten Mal zur Bibel. Dann schreibt er, das ist auch wieder sehr schlimm zu sagen. Ich hatte schon oft gepredigt, dachte, ich hatte schon viel von der Kirche gesehen und darüber geredet und geschrieben und ich war noch kein Christ geworden. Da war er schon 6 Jahre Doktor der Theologie. Sondern ich war ganz wild und ungebändig mein eigener Herr. Ich weiß, ich habe damals aus der Sache Jesu Christi einen Vorteil für mich selbst, für meine wahnsinnige Eitelkeit gemacht. Ich bitte Gott, dass nie wieder so kommt. Ich hatte auch nie oder doch sehr wenig gebetet. Ich war bei aller Verlassenheit ganz froh an mir selbst. Daraus hat mich die Bibel befreit und besonders die Bergpredigt. Seitdem ist alles anders geworden, das habe ich deutlich gespürt und sogar einen anderen Menschen und die anderen Menschen um mich herum auch. Das war eine große Befreiung. Da wurde es mir klar, dass das Leben eines Dieners Jesu Christi der Kirche gehören muss Und Schritt für Schritt wurde es deutlicher, wie weit das so sein muss. Die Bibel hat ihm das Kreuz wieder groß gemacht. Und das ist das, was Karl Barth gesagt hat. Wir werden in der Bibel nur das finden, was wir wirklich suchen. Und wer über das Kreuz wissen will, wird das in der Bibel finden. Denn sie ist das Buch, das ausführlich und ausdrücklich als erstes von der Kreuzigung berichtet hat. Ich will mit Bonhoeffer schließen, noch mit einem Zitat, das er schreibt: Wer Gott im Kreuz Jesu Christi gefunden hat, weiß, wie wunderlich sich Gott in dieser Welt verbirgt und wie er gerade dort am nächsten ist, wo man ihn am fernsten glaubt. Ich muss an die Märtyrer denken, was sie durchgemacht haben, wie andere gesehen haben, wo ist denn dein Gott? Die gekreuzigten Märtyrer, was die gelitten haben. Und bei diesen Untersuchungen in der Literatur bin ich auch auf Helmut Thiele gekommen, der auch dieses Thema anschreibt und der sagt, hier werden die Märtyrer zu Waisenkindern gemacht. Zu Menschen, die ihr ganzes Leben hingegeben haben, darauf vertraut haben, denen wird deutlich gemacht, das war alles umsonst, das war nichts. Ja, Dietrich Bonhoeffer, wenn man ihn liest, merkt man, dass er ein Mann ist, der Worte, der gut formulieren kann, der das wirklich so auf den Punkt bringen kann, was er zu sagen hat. Und das hat nicht nur mit dem Wissen allein zu tun und mit der Begabung, sondern auch mit der Quelle, aus der er geschöpft hat. Er hat aus der Quelle Gottes geschöpft. Und das ist eigentlich unser aller Chance, die wir haben, aus dieser Quelle Gottes zu schöpfen. Jetzt will ich zu dem Punkt kommen, warum musste der Sühnetod Christi sein? Aber das. Ja, gut, vielen Dank. So. Ich möchte zunächst etwas über den Begriff Sühne sagen und dann, wie Sühne in der Bibel über all die Jahrhunderte hindurch, als sie existierte, eben die Botschaft vermittelt hat. Ich denke, dass ich weiß nicht, wie das bei euch, dass man bei Sühne immer an Strafe denkt. Also, es gibt ja den Begriff Sühne noch in der Rechtsprechung der Staaten, auch in unserer Rechtsprechung unseres Staates gibt es den Begriff Sühne. Und da wird auch Sühne einfach, wenn jemand was verbrochen hat, kriminell geworden ist, verurteilt worden ist, muss er das sühnen, indem er die Strafe auf sich nimmt und ins Gefängnis muss. Sühne als Strafe wird im Neuen Testament nicht erwähnt. Ich habe das immer wieder gesucht und ich finde wohl den Begriff Strafe im Neuen Testament, aber er wird nicht auf das Opfer Jesu angewendet, sondern auf die Dinge untereinander, wie man miteinander vielleicht umgehen soll und was man strafen soll oder nicht strafen soll. Aber es wird nicht angenommen, dieses Thema wird nicht im Neuen Testament berührt, obwohl es ein Bibelwort gibt im Alten Testament, das vielleicht das wichtigste Bibelwort der Christen aus dem Alten Testament ist, aus Jesaja 53. Er lud auf sich unsere Schmerzen, unsere Krankheiten. Wir hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist um unserer Sünde willen verwundet und die Strafe liegt auf ihm. Das ist die Stelle, die herangezogen wird, wenn man von Strafe redet. Aber es wird im Neuen Testament in der Lehre der Apostel weniger von der Strafe oder eigentlich kaum von der Strafe geredet, sondern Sühne ist etwas Gutes. Ist etwas, das geschieht, um das wiederherzustellen. Und zwar spielt das zunächst mal im Alten Testament eine Rolle. Wenn jemand schuldig geworden ist, wurde das nicht nur durch Vergebung erledigt, das Problem, sondern es musste das Recht wiederhergestellt werden. Und wenn das Recht Gottes verletzt worden ist, dann ging das auch nicht nur um Vergebung, sondern es musste das Recht Gottes wiederhergestellt werden oder würden sagen, auch eine Wiedergutmachung. Und wenn er das der Betreffende nicht konnte, konnte es ein anderer für ihn machen. Aber es musste neben der Vergebung auch die Sühne eingesetzt werden. Und hier haben wir mal aus dem Alten Testament, wie das im Volk Israel war mit der Sühne, da gab es verschiedene Staffelungen. Also die Sühne bestand in der Buße bei der Übertretung eines Gebotes. Und das Gebot sind immer die Dinge, die wir tun sollen. Also liebet untereinander ist ein Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen, ist ein Verbot. Du sollst nicht lügen, ist ein Verbot. Aber tut einander gut, das ist ein Gebot. Und so gab es ja auch Gebote im Alten Testament, in der Tora, und es gab genauso auch die Verbote. Wenn man ein Gebot übertreten hatte, musste das gesühnt werden mit Buße. Wenn man die Übertretung von einem Verbot begangen hat, gehörte Buße und Versöhnungstag dazu. Und ich bin jetzt theologisch im Alten Testament nicht ganz so bewandert, aber was bedeutet es? Buße, Reue und dann den Versöhnungstag, den gab es nur einmal im Jahr. Aber das musste dort am Versöhnungstag von dem Israeliten, der das Verbot übertreten hatte, dort vorgebracht werden. Dann geht es bei todeswürdigen Vergehen Buße, Versöhnungstag und Leiden. Da muss ich an Hiob denken. Hiob fügt sich Leiden zu, weil er die Sünde, die da irgendwie ist, die er nicht greifen kann, dass die verschwindet, er fügt sich Leiden zu. Das ist ein alttestamentlicher Brauch gewesen. Im Mittelalter hat es das gegeben in den Klöstern. Die Priester oder die Mönche, die sich geschlagen haben, die sich verwundet haben, die sich gegeißelt haben, sich Leiden zugefügt für ihre Sünden, weil sie abbüßen wollten. Und wir kennen das selbst auch aus unserem Leben. Wenn jemand sagt, ich habe beruflich so viel zu tun, ich habe gar keine Zeit mehr für die Gemeinde, ich gebe ein größeres Gemeindeopfer. Das ist eine Art von Sühne, die er für das, was er nicht tun kann, mal wegmachen zu können. Also das ist auch nicht so ganz weitläufig. Das findet auch schon so in kleineren Formen für uns statt. Und dann gibt es Buße, Versöhnungstag, Leiden und Tod, also die Sühne bei der Entheiligung des Gottesnamens. Das ist das Schlimmste mit gewesen, den Gottesnamen zu entheiligen. Und hier Leiden und Tod heißt, hier werden Tiere geopfert. Die müssen sterben zur Sühne. Das ist alles alttestamentlicher Brauch und er wird für heute noch im Judentum so gehalten, auch wenn es den Tempel nicht mehr gibt und es keine Tieropfer mehr gibt. Also warum musste der Sühnetod Jesu sein? Und da geht es um unsere Stellung vor Gott. Die Bibel im Alten und im Neuen Testament macht uns immer klar, alle Menschen, ob sie glauben oder nicht glauben, werden einmal vor Gott stehen. Man sagt ja, viele Wege führen nach Rom. Das gibt es auch. Manche sagen, ich gehe den Weg nicht zu Gott, da brauche ich auch nicht, egal ob man ihn geht oder nicht geht. Alle Menschen werden vor Gott erscheinen müssen. Und das, ob ich glaube oder nicht, das spielt keine Rolle. Das kann ich nicht verhindern. Gott will, dass ich vor ihm erscheine. Und er beurteilt mich nach meinem Leben. Das wird so sein, ob man das will oder nicht. Er beurteilt mich nach seinem Leben. Und nun geht es darum, wie ein Leben vor Gott bestehen kann. Ein Mensch kann vor Gott bestehen, wenn er gerecht ist. Wenn er die Gerechtigkeit Gottes kennt und praktiziert und sie lebt, dann kann er vor Gott bestehen. Aber Jesus macht deutlich, wie das gemeint ist. Er sagt in der Bergpredigt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und wir können davon ausgehen, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer Experten waren, wenn es um die Gerechtigkeit ging. Und Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wir merken, was Gerechtigkeit für eine Anforderung, die Gottesgerechtigkeit in den Menschen stellt. Und das ist so. Das mag uns gefallen oder nicht gefallen, das ist so. Und ich kann das auch nicht ändern, auch wenn ich das will. Ich kann das nicht ändern. Gott will Gerechtigkeit. Und wie kriegen wir die Gerechtigkeit? Das ist das Thema der Bibel. Und im Alten Testament heißt es, wenn du es tust, wirst du leben. Und weil man es nicht tun konnte, brauchte man Sühne. Aber irgendwie gab es auch bei der Sühne mal eine Grenze. Wie kommt man zu der Gerechtigkeit? Und da heißt es, habe ich jetzt hier, wir brauchen etwas, wenn wir vor Gott bestehen wollen, brauchen wir etwas, was wir nicht haben. Wir müssen Dinge tun, die wir nicht können. Wir sollen etwas sein, was wir nicht sind. Aber was wir alles haben können, wenn wir in Christus Jesus sind und er in uns ist. Was ist denn das, was wir brauchen und nicht haben? Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Die haben wir nicht. Du kannst dich anstrengen, wir haben sie nicht, die Gerechtigkeit Gottes. Das war ja das große Thema von Luther. Wie werde ich gerecht? Und das war auch die Grundlage der Reformation, als er das begriffen hatte. Was wir tun müssen, aber nicht können, ist Gottes Gebote halten. Nach seinem Willen leben. Gottes Gerechtigkeit vollbringen, einander lieben, wie er will, Gott von ganzem Herzen lieben, ich kann das nicht. Was wir sein sollen, aber nicht sind, was ist denn damit gemeint? Jesus sagt, dass wir reines Herzens sein sollen. Wir sollen vollkommen sein. Barmherzig, sanftmütig, friedfertig. Das sind wir aber nicht. Wir sollen hungrig sein nach Gerechtigkeit Gottes. Das können wir nicht. Wir können es ein bisschen, aber nicht so, wie Gott es will. Deswegen wird zwischen dem, was wir können und dem, was wir sein sollen, eine riesige Kluft sein. Gott will aber nicht ein bisschen Gerechtigkeit. Er will die Gerechtigkeit. Und darum brauchen wir den Opfertod Jesu. Egal, welche Erziehung wir haben, egal, wie unser moralisches Potenzial, wie wir ethisch gebildet sind, wir schaffen es nicht nach dem Maßstab Gottes. Und deswegen ist hier Jesu stellvertretender Tod für uns sehr wichtig. Warum? Er ist unsere Gerechtigkeit. Was heißt denn das, dass er unsere Gerechtigkeit? Und jetzt kann ein Punkt kommen, wo wir anfangen, jeder für sich neu zu entdecken, warum ich liebe, Jesus lieben kann, besonders lieben kann. Er kommt nicht als der Gerechte vom Himmel, stellt sich auf die Erde, tut seine Wunder und sagt, ich bin Gerechtigkeit, ich gebe sie euch. Es ist nicht die Gerechtigkeit, die er vom Himmel heruntergebracht hat, sondern es ist die Gerechtigkeit, die er hier auf Erden gelebt hat. Und das ist ein Unterschied. 33 Jahre hat Jesus auf dieser Erde gelebt und er war an keiner Stelle schuldig, aber keine einzige Sünde, keine Übertretung eines Gebotes noch eines Verbotes. Er war absolut gerecht. Das hat er als Mensch, als Sohn Gottes, als wahrer Mensch und wahrer Gott hier auf Erden gelebt. Und diese Gerechtigkeit gibt er uns. Wenn wir anfangen, die Bergpredigt zu lesen, ihr sollt vollkommen sein, dann weiß ich, dass ich das nicht kann. Wir sollen bessere Gerechtigkeit haben als die der Schrift, kann ich nicht. Ich kann nur das annehmen, was er für mich getan hat. Jesus, und das ist kein Spaziergang gewesen für ihn, da hat er wirklich durchgemusst. Wie viele Situationen gab es in seinem Leben, wo er hätte anders sich verhalten können, hat er nicht gemacht. Er hat die Gerechtigkeit Gottes erfüllt. Und die schenkt er uns. Wenn wir in ihm sind und er in uns ist, wird diese Gerechtigkeit für unser Leben, wenn wir einmal vor Gott stehen, ausschlaggebend sein. Und nun möchte ich uns noch einige Bibelstellen lesen, was Jesus selbst über seinen Tod, bevorstehenden Tod gesagt hat. Und zu drei will ich dann noch ein paar Sätze zum Schluss sagen. Ich lese uns zunächst aus dem Johannesevangelium Worte, die Jesus über seine Sendung und seinen Tod sagt. Johannes 3, 14 und 15. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Und Johannes 10, Vers 17, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich es wieder empfange. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen, und ich habe Macht, es wieder zu empfangen. Das Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Hier sehen wir es. Ich mache das. Ich brauchte es nicht, aber ich mache das. Johannes 12, 23 bis 24. Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde hineingelegt wird und stirbt, so bleibt es ein Korn für sich selbst allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, gäbe es keine Kinder Gottes. Dann gäbe es keine Christen. Das wäre alles nichts. Sein Tod ist die Grundlage dafür, dass diese Frucht im Leben von Menschen entsteht, dass sie glauben können an die Erlösermacht Jesu. Und Matthäus 26, von 26 bis 28 aus dem Abendmahl. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach, nehmet, esse, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Und nun möchte ich noch zu der Metapher von der ehernen Schlange etwas sagen. Warum Jesus diese Geschichte auf sich anwendet. Er möchte mit seinem Sterben den Jüngern sagen, das hat er hier den Jüngern gesagt. Er möchte mit seinem Sterben sagen, dass sein Tod nicht umsonst ist, sondern dass sein Tod Leben rettet. Menschen werden gerettet werden durch Vergebung der Schuld. Mose war nicht der Erfinder der Idee mit der Schlange. Der Auftrag, die Schlange anzufertigen und im Lager aufzurichten, wurde ihm von Gott erteilt. Er hat das im Namen Gottes getan und Jesus kommt im Namen des Vaters. Es war ein Gotteswerk, ein Gnadenwerk für sein Volk. Jesus weist damit direkt darauf hin, dass es auch bei seinem Tod um ein Gotteswerk geht. Wer von den Israeliten von einer Schlange gebissen worden war, musste, wenn er nicht sterben wollte, zu der Stelle im Lager laufen, wo er die eherne Schlange von Mose aufgerichtet war und auf sie schauen. Genau, ja. Es spielte keine Rolle, wie groß die Wunde war, wie stark die Schmerzen waren, wie weit die Vergiftung vorangeschritten war. Sie mussten nur hinschauen, mehr nicht. Dadurch wurden sie gerettet. Sie mussten Gottes verdientes, unverdientes Geschenk der Gnade annehmen. Das macht Jesus mit dem Sterben am Kreuz deutlich. Er lässt sein Leben für uns. Dann aus Johannes 10, Vers 17 noch, wo es heißt, darum blieb mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, wodurch ich es wieder empfange. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu empfangen. Das Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Wer war denn Jesus? Er war das Wort Gottes. Der, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, das ganze Weltall, der ist Mensch geworden. Und der stirbt am Kreuz. Und den hat der Vater gesandt, damit er die Welt erlöst. Der Schöpfer kommt auf die Erde und erlöst die Welt. Er vollbringt eine neue Schöpfung. Es ist nicht nur so, dass er die Sünden vergibt. Er vollbringt eine neue Schöpfung. Wer in Christus ist und Christ in ihm ist, hat eine Wiedergeburt von Gott empfangen. Und das findet also hier statt. So wie der Vater dem Sohn die ganze Erschaffung der Welt und des Universums übertragen hatte und Jesus diesen Auftrag ausgeführt hatte, so überträgt er ihm auch die Rettung der Menschen und die Rettung der Welt. Und er rettet sie nicht durch ein Wort der Vergebung, sondern er rettet sie durch eine neue Schöpfung, die er mit ihnen beginnt. Und deswegen ist er wichtig. Es geht um viel mehr als nur um Vergebung. Es geht um eine neue Schöpfung, die auf der Grundlage des Todes Jesu sich gründet. Es geht hier zwar um ein Werk des Vaters, das er tun will, oder das Gott will, aber es ist auch ein Werk, das der Sohn will. Es ist nicht nur der Vater, auch der Sohn will das. Der Sohn steht nicht in der Rolle einer Pflichterfüllung, dass er tun muss, was der Vater sagt. Er handelt eigenständig und souverän. In völliger Übereinstimmung mit seinem Vater. Der Vater hat nicht von seinem Sohn verlangt, sein Leben zu lassen, obwohl der Sühnetod für die Menschen unumgänglich war. Die tatsächliche Entscheidung, es zu tun, hat Jesus getroffen, der Sohn Gottes. Jesus starb aus Liebe zu seinem Vater und aus Liebe zu den Menschen. Es war seine Entscheidung. Von daher, der Sohn wird zur Schlachtbank geführt. Das ist ein völliger Unsinn. Hier sehen wir, was wirklich die Wahrheit ist. Und deswegen ist es so wichtig, die Bibel zu lesen. Was steht da geschrieben? Und nun möchte ich noch auf die Stelle von Matthäus zu sprechen kommen. Da heißt es, im Kapitel 26, als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab es den Jüngern und sprach, nehmet esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Die Einsetzung des Abendmahls ereignete sich im Rahmen der Feier des Passamahls. Es ist die festliche Erinnerung an das Passa des Auszuges aus Ägypten. Das Blut der geschlachteten Lämmer bewirkte die Verschonung vor dem Gericht Gottes, das über Ägypten ging. Das Blut musste an die Türpfosten gestrichen werden oder an die Türen, dadurch ging der Gottes Engel schonend an den Häusern vorbei, der Israeliten, weil sie sein Gebot befolgt hatten. Sie haben getan, was er wollte. Wenn sie es nicht getan hätten, wären sie genauso in das Gericht hineingefallen. Sie haben getan, was Gott Mose aufgetragen hatte. Das Blut des Auszugspassers bewirkte somit Sühne. Es war ein Gnadengeschenk, ein Sühneopfer, das da gebracht wurde mit den Lämmern. Und Gott strich die Todesurteile durch das Blut der Erlösung. Christliche Tradition hat auch Jesus oft als das Passa-Lamm bezeichnet. Was haben wir vorhin gesungen? Siehe, das Lamm, das geopfert ist. Ne? Das ist das Passa-Lamm. Er baut auf dieser jüdischen Tradition des Gedenkens an die Erlösung Israels aus der Knechtschaft Ägypten das Abendmahl auf. Und nun sagt Jesus, das ist mein Fleisch oder mein Leib und mein Blut. Opfer, die gebracht wurden, Menschen, Tieropfer, wurden immer getrennt in Leib und Blut. Und dass Jesus das nimmt, das ist mein Leib und das ist mein Blut, deutet auf einmal, was ich tue, ist das Opfer für Gott und für euch. Daran denkt. Immer wenn ihr das Mahl feiert, denkt daran. Der Kelch und das Brot, das wir brechen, sind die Zeichen des Sühnemittels, das für uns Jesus gebracht hat. Vergebung der Sünden, neues Leben, neue Schöpfung durch ihn. Und er will uns deutlich machen, weil wir das immer wieder machen, wir sollen uns immer wieder daran erinnern, weil Jesus weiß, dass seine Jünger und Jüngerinnen Sünder sind, auch wenn sie begnadete Sünder sind. Sie werden immer wieder erleben, wie Sünde in ihrem Leben geschieht, willentlich oder auch unwillentlich. Sie werden immer wieder merken, dass sie sich ungerecht verhalten und dass die Gerechtigkeit, die sie eigentlich erreichen sollten, nicht erreichen können. Sie werden immer merken, ihr Tun ist auch ungerecht, nicht immer gerecht. Und sie werden merken, dass sie versagen, was es die Liebe angeht. Das heißt also, auch die Gemeinde kennt Schuld. Erinnert euch. Und das ist meine Basis für die Gemeinde, für jeden Einzelnen. Das ist meine Basis für euch. Ich habe mein Leben für euch hingegeben. Ich habe alles, was nötig war vor Gott, habe ich erbracht. Und das ist alles, wenn ich in euch bin, auch in euch vorhanden. Das ist Tatsache, das ist Realität. Gott sieht euch durch Christus, seinen Sohn. Und weil das so ist, sollen wir das festhalten. Das ist die Basis unseres Lebens, unseres Glaubens. Und dadurch können wir auch immer wieder neu entdecken, was das Wort vom Kreuz für eine Kraft ist. Wenn Paulus sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die es nicht wollen, die werden verloren gehen, auch verloren gehen können und wollen oder so. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Im Wort Gottes, besonders im Wort der Versöhnung, liegt Gottes Kraft. Und ich denke, eine Gemeinde, auch jeder Einzelne, sollte für sich immer wieder überlegen, wie kann ich, wenn diese Kraft ein bisschen aus mir, aus meinem Blickwinkel gefallen ist, sie wieder neu für mich entdecken. Und Gemeinschaft mit Gott zu haben, der unsichtbar ist, wie läuft denn das? Wir haben Gemeinschaft mit Gott, sehen ihn nicht, fühlen ihn nicht, ist aber da. Wenn ich aber Gemeinschaft habe, indem ich auch mich auf das Wort Gottes begründe, dann habe ich Gott in der Gemeinschaft, dass er immer wieder auch zu mir redet durch sein Wort. Und in seinem Reden erlebe ich den gegenwärtigen Gott. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.